Also was wir fassen, sind über Straftatbestände hinaus. Also wir fassen sowohl Übergriffe, also Sachbeschädigungen, körperliche Verletzungen, als auch Diskriminierungen. Das heißt, wenn Personen der Zugang zu Wohnungen verwehrt wird, weil gesagt wird, nee, Musliminnen wollen wir hier nicht haben, oder Schulkinder diskriminiert werden. Das heißt, Benachteiligungen in der Schule und auch Belästigungen und Bedrohungen. Das erfassen wir alles in unserem Lagebild. Und dafür kooperieren wir auch mit Beratungs- und Dokumentationsstellen, machen aber auch Medienrecherche, um eben Fälle zu erfassen. Was wir nicht erfassen können, weil wir einfach nicht die Kapazitäten haben, sind zum einen alles, was im Offline-Bereich passiert. Das schaffen wir einfach nicht. Und auch Demonstrationen oder Flyer und Plakate. Das können wir nicht erfassen, einfach aufgrund der Kapazitäten.
Kommen wir zum Begriff des antimuslimischen Rassismus zu sprechen. Nicht allen ist das bekannt. Mhm. Ihr verwendet die Arbeitsdefinition der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz, kurz ECRI, die Arbeitsdefinition für antimuslimischen Rassismus. Was konkret bedeutet er denn und was unterscheidet diese Form des Rassismus zu anderen Formen und weshalb habt ihr euch dazu entschlossen, mit diesem Begriff zu arbeiten?
Also wir haben uns, also der Begriff antimuslimischer Rassismus ist deshalb dafür entschieden worden, weil also Musliminnen und Menschen, die eben nicht sich selber als muslimisch definiert werden, aufgrund von Prozessen der Pauschalisierung als eine Gruppe erfasst werden und dann homogenisiert, also die sind alle so, abgewertet werden. Das heißt, da wird Menschen ihre Individualität abgesprochen und als Vertreterinnen einer Gruppe gemacht und dann anhand von Sprache, angenommener Herkunft, Aussehen, zugeschriebener Religiosität oder tatsächlicher negative Eigenschaften zugeschrieben, die dann halt auch negative Auswirkungen auf beispielsweise die Beteiligung der Gesellschaft haben. Zum Beispiel eine kopftuchtragende Frau geht zum Arzt und dann wird ihr gleich mal unterstellt, sie wäre unterwürfig, sie wäre in ihrer Beziehung mit ihrem Mann nicht gleichberechtigt. Und genau, und wieso wir das also als Rassismus definieren, ist, weil in der Wissenschaft der Prozess Rassifizierung genannt wird. Also wie wir wissen, es gibt keine menschlichen Rassen, sondern Rassismus konstruiert sich seine Rassen. Und das ist mit diesen Zuschreibungsprozessen. Und der Begriff des Rassismus ermöglicht uns eben, institutionelle und strukturelle Formen mit zu berücksichtigen. Das heißt, nicht nur zu schauen, was sind so individuelle Einstellungen, sondern zu verstehen, dass die in einem gesellschaftspolitischen Kontext eingebettet sind. Also wie werden Diskurse geführt, welche Gesetze gibt es für gleichberechtigte Partizipation oder gegen Antidiskriminierung, und auch zu sehen, dass solche Dinge historisch gewachsen sind. Deshalb ist der Begriff des Rassismus sehr dienlich. Antimuslimischer Rassismus in sich ist, wie jeder Form der Rassismus, eine Ideologie der Abwertung und der Entmenschlichung. Und aber es Rassismen spezifisch zu benennen, eben wie antischwarzer Rassismus oder antiasiatischer Rassismus, ermöglicht die sehr spezifische Dynamik oder wie er historisch gewachsen ist, herauszuarbeiten, weil es dann doch Differenzen gibt, die es wichtig ist hervorzuheben.
Also halte ich fest, dass nicht alle Musliminnen sind, die antimuslimisch diskriminiert werden, sondern die Zuschreibung ist entscheidend. Habe ich das richtig verstanden?
Ganz genau, ganz genau. Also ich kann zum Beispiel ein Beispiel geben. Wir hatten eine Person, und das ist ein sehr repräsentatives Beispiel, finden wir. Ein Vater kommt aus einem türkischen Supermarkt heraus mit seinen zwei Kindern und wird dann von einem Mann als Syrer, Bombenleger, zuerst verbal angegriffen. Dann schlägt er dem 9-jährigen Kind ins Gesicht und zeigt dabei auch immer wieder in seiner verhetzenden Sprache auch eine naheliegende Moschee. So. Der Mann kann nicht wissen, ob jetzt die Person muslimisch ist oder nicht. Also ganz abgesehen, das würde ja auch nicht die Handlung rechtfertigen, überhaupt nicht. Aber nur um zu sagen, hier geht es nicht darum, ob die Person tatsächlich muslimisch ist oder nicht, sondern anhand wahrscheinlich von, die Person kam aus dem Supermarkt heraus, in der Nähe war eine Moschee, wird so eine Verknüpfung dargelegt. Vielleicht sprach der Vater auch gerade Arabisch zu seinen Kindern und dann kommt so eine Verknüpfung mit einer nationalen Herkunft. Und da sehen wir ganz gut, wie so Zuschreibungsprozesse dann greifen.
Kommen wir zu Ihrem zivilgesellschaftlichen Lagebild für das Jahr 2023. Ihr habt ja zum Vergleich zum Vorjahr 2022 etwas mehr als eine Verdoppelung der Fälle von antimuslimischem Rassismus verzeichnen können. Können Sie die Zahl für unsere Hörenden bitte aufschlüsseln? Was steckt dahinter den Zahlen? Und erläutern, was für Schlüsse sich daraus ergeben?
Genau. Also wir haben 2023 1126 Fälle dokumentiert. Eben das sind sowohl Benachteiligungen als auch Beleidigungen und Bedrohungen und körperliche Angriffe. Schreckend ist auch, dass wir 4 versuchte Tötungen dokumentiert haben für das letzte Jahr. Und das ist auch deshalb alarmierend, weil sich der Anstieg, den wir verzeichnet haben, ja auch einreiht in Einstiege, die eben das Bundesministerium für Inneres und Heimat schon nur allein in den Bereich der Straftaten dokumentiert hat. Die hatten nämlich im Vergleich zum Vorjahr auch 140-prozentigen Anstieg. Wir müssen dabei ausgehen, dass es das Dunkelfeld viel höher ist. Also Studien wie von der Europäischen Grundrechtsagentur haben gezeigt, dass viele Personen aufgrund des fehlenden Vertrauens oder des Nichtwissens von Beratungs- und Unterstützungsstrukturen, aber auch wegen der Normalisierung Fälle nicht melden. Also Normalisierung heißt, dass manche Leute einfach so viel erleben, dass sie sagen, für mich macht es keinen Sinn, wenn ich das melden würde. Wenn ich mir über all das Gedanken machen würde, wüsste ich nicht mehr, wieso ich noch in diesem Land lebe. Das war ein Zitat von einer Studienteilnehmerin von der Studie, die wir letztes Jahr zu Beratung durchgeführt haben. Also wieso melden Personen ihre Fälle oder eben nicht? Zur Aufschlüsselung der Fälle, also was wir halt gesehen haben, ist also die meisten Übergriffe, die wir dokumentiert haben, sind verbale Angriffe, also das waren vor allem Volksverhetzungen und gefolgt von Beleidigungen. Und viele dieser verbale Angriffe sehen wir passieren im öffentlichen Raum, gerade auch gegenüber Frauen, was auch hier erschreckend ist, dass wir halt auch sehen, dass wenn Eltern mit ihren Kindern unterwegs sind, wie das Beispiel, was ich vorher zitiert habe, Personen nicht davor zurückschrecken, sondern eher das als eine Gelegenheit ergreifen, ihren Rassismus rauszulassen. Wir haben auch im öffentlichen Raum beobachtet und diese Tendenz ist auch die mit anderen Beratungs- und Dokumentationsstellen vergleichbar zu beobachten, dass Kinder sehr häufig von Erwachsenen angegriffen werden. Und das ist schon sehr, also was bedeutet das für ein Kind, auf der Straße von einer erwachsenen Person angegriffen zu werden? Also wie schränkt das, also wie traumatisierend ist das und was bedeutet es auch für das Kind, sich in dieser Gesellschaft wohlzufühlen, ne? Und sicher zu fühlen? Was wir auch dokumentiert waren, haben bei den Bedrohungen sind es viele, also rund 90 Angriffe, also das waren sowohl Bedrohungen als auch Sachbeschädigungen wurden gegen religiöse Orte, muslimisch markierte Orte erfasst, das heißt an Moscheen, wir haben auch Hakenkreuze an Moscheen oder Schändung von Grabstätten mit Hakenkreuzen, also so eine Verschränkung mit Antisemitismus gesehen. Und wir haben auch beobachtet, dass nach dem 7. Oktober eine Verschränkung mit, also so ein Bezug zu Palästina zu beobachten ist. Also dass in verbalen Angriffen oder beispielsweise gab es mehrfach Falschbestellungen, an, also so Fake-Bestellungen an unterschiedlichen Restaurants und Schnellimbisse mit extrem verhetzender, menschenverachtender Sprache, die einen ganz klaren Bezug zwischen Musliminnen, Islam und Palästina aufgewiesen haben. In unserem Lagebild können Sie die nachlesen, ich möchte sie echt wegen der Sprache nicht wiedergeben, aber das war etwas, was wir beobachten konnten. Oder ich finde auch ein Beispiel, was sehr bezeichnend war, wir hatten im November letzten Jahres eine Person, die in den Bus gefahren ist und Nachrichten auf Arabisch geschaut hat und zum Krieg in Israel und Palästina und beim Ausstieg von einer Person als Terrorist beschimpft worden ist und so schwer auf den Kopf geschlagen worden ist, dass die Person zusammengebrochen ist und ins Krankenhaus gebracht werden musste. Und das war so eine Tendenz, die sehr beobachtet war, also dass in den Aussagen so klare Bezüge. Und das ist das, was sich so fürs letzte Jahr so bezeichnend war. Und was wir halt auch beobachten konnten, ist halt, dass diese antimuslimischen Ressentiments eine große Resonanz in Deutschland haben. Also bei repräsentativen Studien zu Einstellungen können wir sehen, dass jede zweite Person muslimfeindlichen Aussagen zustimmt und dass es auch in der Politik wenig Anerkennung für das gibt. Also wenn auch der Anstieg nicht verurteilt wird und da auch eine ganz klare Haltung gegen antimuslimischen Rassismus eingenommen wird, dann schafft das quasi so ein bisschen so ein Klima, als wäre das okay. Und das macht natürlich sehr viel mit dem Sicherheitsgefühl der Personen, die von antimuslimischem Rassismus betroffen sind, und auch das Vertrauen in die staatlichen Institutionen, ob sie wohl geschützt sind und ob sie als schützenswert betrachtet werden. Das war sehr beispielhaft, würde ich sagen, als der Präsident des Bundesverfassungsschutzes, Thomas Haldenwang, gesagt hat, er sieht keine gestiegene Bedrohungslage für Muslime in Deutschland, während wir also schon allein nur die PMK-Statistik einen Anstieg von 140% sieht. Also das sind so Tendenzen, die wir so fürs letzte Jahr gesehen haben und die ich so
verfassen können. Blicken wir mal auf die TäterInnen. Welche Rückschlüsse lassen sich denn dadurch ziehen? Ist es äquivalent zu, sag ich mal, rechter Gewalt, die ja sehr stark auch angestiegen ist in Deutschland?
Es ist schwierig, weil unsere Daten sind ja nicht repräsentativ, ne? Also unsere Daten, wir erfassen Fälle, die zu uns kommen, eben über Beratungsstellen, über Melde- und Dokumentationsstelle oder die wir recherchieren. Das heißt, uns liegt nicht in allen Fällen vor, wer die Täterinnen sind. Was sehr wichtig ist, ist, glaube ich, dass wir nicht das reduzieren auf rechtsradikale Gruppen oder Menschen, die sich sehr klar als rechts identifizieren lassen. Es gibt ja zum Beispiel den nationalen Rassismusmonitor, Nadira heißt er, der immer wieder repräsentative Studien zum Vorkommen von Rassismus in Deutschland publiziert. Und wenn wir sehen, dass Rassismus im Gesundheitsbereich und auch hier antimuslimischer Rassismus sehr stark verankert ist, dann zeigt das, dass antimuslimischer Rassismus in der Mitte der Gesellschaft ist. Also so, dass es eine Einstellung ist, die sehr weit verbreitet ist und Menschen in jeden Lebensbereichen betreffen kann.
Sie haben es schon angesprochen. Im Fall von Antisemitismus war der 7.10.23 ja auch eine Zäsur. Die Zahlen explodierten fortan. Auch infolge der Terroranschläge von 9/11 kam es neben des Anstiegs an antisemitischen Fällen auch einen Anstieg an rassistischen Vorfällen. Vielen Musliminnen wurden unter generellen Terrorverdacht gestellt. Also Sie haben das schon etwas angesprochen, aber welche Entwicklungen können Sie infolge der Terroranschläge der Islamisten um Hamas und Co. in der Betrachtung auf antimuslimischen Rassismus beobachten? Wiederholen sich die Muster einfach?
Ja, also das können wir sehen und natürlich ist hier auch sehr hilfreich, wenn das dann alles auch nochmal so wissenschaftlich aus einer diskursanalytischen Perspektive herausgearbeitet werden würde. Was wir für unsere Arbeit sehen können, ist, dass Narrative, die Musliminnen pauschal als antisemitisch darstellen oder Menschen aus bestimmten Herkunftsländern oder mit biografischen Bezügen zu bestimmten Regionen als antisemitisch bezeichnen, sehr stark greifen und gar nicht hinterfragt werden. Also wir konnten das auch in politischen Reden beobachten, wenn auf einmal Musliminnen als Gruppe klar benannt worden sind und hier eine Distanzierung eingefordert wurde, wo man denkt, wieso? Also welche Funktion erfüllt das gerade? Und ist nicht Antisemitismus ein gesamtgesellschaftliches deutsches Problem? Also wir sehen das ja an der Aiwanger-Affäre, wir sehen das an den Wahlergebnissen der AfD. Und was solche politische Diskurse zur Folge haben, ist, dass sie eine Gelegenheitsstruktur schaffen. Also solche politischen Diskurse, aber auch begleitet von medialen Diskursen, bestätigen Personen in ihrem rassistischen Denken oder fördern ein rassistisches Denken, weil auf einmal dann Menschen denken, aha, wir haben also eigentlich in Deutschland kein Antisemitismusproblem mehr, aber es sind die ganzen Migrantinnen, die hier kommen oder die hier lebenden Musliminnen, die zu einem Anstieg an Antisemitismus führen und damit auch so quasi eine Berechtigung schaffen, rassistisch zu handeln. Und das ist schon etwas, wo wir sagen können, okay, wir sehen hier schon, dass sich das aufgegriffen wird in der rassistischen Sprache, die bei Angriffen verwendet wird. Aber das halt nochmal so wissenschaftlich aufzubereiten, wäre sehr hilfreich, um das zu beleuchten. Aber generell ist das so ein Diskursstrang, der in unserer Gesellschaft präsent ist. Also dieses Islam als immer schon eine Religion, die eine Bedrohung für den Westen darstellt, tendenziell immer eine negative Darstellung, die dann in solchen Situationen sehr stark greift und solche Verknüpfungen zulässt.
Sie geben in dem zivilgesellschaftlichen Lagebild ja auch zentrale Handlungsempfehlungen für eine bessere Erfassung und Dokumentation von antimuslimischem Rassismus und die Stärkung von Betroffenen heraus. Was kann sich denn im Umgang mit antimuslimischem Rassismus verbessern und an wen richten sich diese Handlungsempfehlungen?
Die Handlungsempfehlungen richten sich in erster Linie an die Regierung und Vertreterinnen staatlicher Institutionen, weil wir hier ganz klar sehen, dass hier großer Handlungsbedarf einfach herrscht. Und wir sehen halt einfach zum einen, dass es unheimlich wichtig ist, dass Personen wissen, an wen sie sich wenden können und dass sie auch rechtliche Unterstützung bekommen können. Beispielsweise ist in Deutschland das allgemeine, also das Gesetz gegen Diskriminierung, das heißt, ist halt sehr schlecht ausgebaut. In bestimmten Lebensbereichen gibt es halt einfach Schutzlücken oder auch schützt das AGG, wird das abgekürzt, nicht vor Diskriminierung durch staatliche Institutionen, sondern nur durch private Akteurinnen. Und hier zum Beispiel müssen halt einfach rechtliche Schritte unternommen werden, um die Schutzlücken zu schließen. Wir sehen zum Beispiel auf Berliner Ebene gibt es ja schon ein sehr gutes Vorbild mit dem Landesantidiskriminierungsgesetz. Und dann ist es halt auch wichtig, die Finanzierung zu stärken und auszubauen für Beratungsorganisationen, um einfach Personen zu unterstützen, ihre Rechte wahrzunehmen, aber auch psychosoziale Unterstützung zu haben, damit sie sich nicht alleine gelassen fühlen. Was wir natürlich brauchen, ist absolut, wie ich vorhin gesagt habe, eine ganz klare Haltung, also dass von der Politik das Problem anerkannt wird und auch alles unternommen wird, dagegen zu wirken. Und da brauchen wir dann natürlich auch Sensibilisierung. Damit meine ich Sensibilisierung sowohl innerhalb der also Verwaltung, aber dann halt auch im Gesundheitsbereich, im Bildungsbereich, also sowohl. Also das ist halt sehr breit natürlich, ne? Aber so zum Schauen, die Lehrerinnenausbildung, die Schulbücher und auch im Gesundheitsbereich, wie sind hier auch rassistische Wissensbestände vorhanden, die dazu führen, und das betrifft nicht nur Musliminnen oder muslimisch gelesene Personen, sondern auch schwarze Personen, Menschen, die als asiatisch gelesen werden. Also wie muss da das Gesundheitspersonal besser aufgestellt und sensibilisiert werden, dass hier alle Personen die angemessene gesundheitliche Versorgung bekommen, die ihnen zusteht?
Ich weiß, folgende Frage geht jetzt ein bisschen über das Lagebild hinaus, weil es einen Fall von diesem Jahr betrifft. Ich finde aber, dass da gerade ziemlich viel passiert, weshalb ich die Frage dennoch gerne stellen möchte, um die Geschehnisse auch etwas besser einordnen zu lassen. Der mutmaßliche islamistische Anschlag von Mannheim, bei dem Menschen bei einer rechtsextremen und islamfeindlichen Versammlung von Pax Europa mit einem Messer verletzt wurden und ein Polizist Ruven L. Getötet wurde, ist ja vielen präsent, Ihnen wahrscheinlich auch. Gar nicht, um den Fall kleinreden zu wollen, aber wie gesagt, würde ich gerne eine Einordnung haben, weil mir ist aufgefallen, dass in der Berichterstattung viel über Islam kritisch berichtet wird. Was lassen sich denn für Narrative feststellen und wie ordnen Sie das ein, dass von vielen Medienhäusern Pax Europa zum Beispiel als islamkritisch bezeichnet wird?
Also auf jeden Fall ist, also der Vorfall ist natürlich zu verurteilen und nicht zu rechtfertigen. Und was die Berichterstattung über also über die Organisation, die Sie jetzt gerade erwähnt haben, sehen wir schon, dass halt ja teilweise unter Islamkritik Akteurinnen oder Diskurse gefasst werden, die sehr viele rassistische Ressentiments bedienen. Denn wenn eine Religion pauschal und homogen und unveränderbar dargestellt wird als inhärent gewaltvoll und bedrohlich, dann hat das nicht mehr mit einer theologischen, menschenrechtsbasierten Auseinandersetzung zu tun. Ich meine, Islam ist eine Weltreligion mit einer extrem reichen, komplexen, diversen Geschichte und Ausrichtung und einer extrem diversen Population global, die die Religion ausübt. So, und das sehen wir nicht repräsentiert in vielen Diskursen. Und das ist halt einfach, also diese totale Pauschalisierung und Einseitigkeit und negativen Zuschreibungen sehen wir oft in den Diskursen, die sich dann als islamkritisch tarnen. Und was auch beobachtet ist, ist, wenn das kritisiert wird, dann wird pauschal gesagt, ja, aber Kritik am Islam ist wichtig und ihr lässt es nicht zu. Und mit der Kategorie antimuslimischen Rassismus wird uns quasi werden wir zensiert. Und das stimmt nicht. Das stimmt überhaupt nicht, denn eine, wie ich gesagt habe, eine menschenrechtsbasierte, theologische, differenzierte Auseinandersetzung mit jeder Religion ist wichtig und auch für die Religion notwendig, aber eben keine, die pauschalisierend ist und abwertend ist per se.
Als politische Folge von Mannheim werden ja jetzt Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien diskutiert, auch wenn das rechtlich, menschenrechtlich sehr, sehr, sehr fragwürdig ist. Ich möchte jetzt keine Glaskugelleserei von Ihnen erwarten, aber welche Folgen könnten Sie sich denn als Folge von dem Anschlag von Mannheim vorstellen und wie bewerten Sie das?
Ich meine, Sie haben ja zwei sehr, also so sehr besorgniserregende Folgen beschrieben. Ne? Wir sehen immer, wie gewaltvolle Handlungen, die gemacht worden sind, dann auf einmal in eine Nationalitätssuche gegangen wird und dann das als Rechtfertigung genommen wird, um Rechtsverschärfungen zu fordern. Und leider sehen wir, wie das gesamte Recht von, also Migrationsrecht und auch die Genfer Flüchtlingskonvention eigentlich so zusammengekürzt wird, dass sie kaum noch Geltung hat. Und auch hier ihre, auf welcher Historie ist die Genfer Flüchtlingskonvention gewachsen? Und wie gerät das in Vergessenheit? Und es wird eigentlich Populismus, der gefahren wird mit einem Rechtsgebiet, wo es um Schutzwürdigkeit von Menschen geht. Und das ist eine Tendenz, die wir schon seit längerem beobachten. Welche weitere Konsequenzen jetzt der Anschlag von Mannheim hat, fällt mir jetzt schwer, noch weitere Ergänzungen zu sehen. Also wir sehen halt immer wieder, dass gleich eine Verschärfung des Strafgesetzes gefordert wird, dass eben Einschränkungen der Rechte von marginalisierten Menschen weiter gefordert wird. Aber mehr könnte ich jetzt da gerade auf die Schnelle gar nicht ergänzen.
Vielleicht zum Abschluss noch etwas, ich will jetzt nicht gezwungen etwas Positives von Ihnen hören, aber vielleicht etwas, was unsere HörerInnen selbst tun könnten, um die Lage für rassifizierte Menschen zu verbessern. Was könnten Sie tun?
Ich glaube, es ist sehr wichtig, wenn wir jetzt bedenken, also wirklich mit Blick auf die Wahlen, dass wir individuell, wenn wir die Kapazitäten und Ressourcen haben, wirklich in Gespräche gehen mit Personen, wo wir das Gefühl haben, die sind in ihrem Denken reproduzieren sie viele Rassismen, und dass man hier schaut, okay, kann ich die Personen mit Informationen abholen, kann ich die Personen affektiv abholen, um da wirklich eine Sensibilisierung und möglicherweise auch eine Aufklärung zu machen, dass diese Person vielleicht bereit ist, einiges zu verlernen. Wir sehen, also gerade nochmal auf das Gespräch von vorhin, ne, also wie so ein Anschlag von Mannheim instrumentalisiert wird von rechtsextremen Parteien, noch rechten Parteien für ihre eigene politische Agenda. Und ich glaube, hier zu enttarnen, um was es den Parteien eigentlich geht, ist sehr wichtig. Und ich denke, wir sind Menschen in unserem Verwandtenkreis, Befreundetenkreis näher. Und auch wenn diese Gespräche sehr schwierig sind, sie sind wichtig, geführt zu werden, weil es doch vielleicht eine Möglichkeit gibt, hier eine Veränderung hervorzubringen. Und ich glaube, das ist das, was man so auf individueller Ebene auf jeden Fall mitgeben kann. Also in schwierige Gespräche reinzugehen und zu versuchen, hier Personen so zu überzeugen. Und ich glaube halt auch einfach, sich mit Parteien auseinanderzusetzen und zu schauen, welche Parteien meint ernst mit den Menschenrechten und welche Parteien rücken von ihrer Position menschenrechtsbasierte Arbeit eigentlich ab und fahren auch eine populistische Politik einfach, ich weiß nicht, um ihre Agenda zu schützen, ich weiß es nicht, also so, aber wir sehen ja leider, gerade auch beim Thema Migration oder Versicherheitlichung, dass ja auch Parteien der Mitte, etablierte Parteien hier auch nicht davor zurückschrecken, rassistische Diskurse zu bedienen. Und ich glaube, das ist sehr zu verurteilen und besorgniserregend. Und ich glaube, da ist es auch nochmal wichtiger, Politikerinnen in unseren Wahlkreisen dafür zur Rechenschaft zu ziehen.
Das sagt Elisabeth Walser, Projektmitarbeiterin im Monitoring bei der Claim-Allianz. Über das zivilgesellschaftliche Lagebild antimuslimischer Rassismus 2023, aber auch über vieles weitere. Das Lagebild lässt sich nachlesen und herunterladen bei claim-allianz.de, Claim geschrieben C-L-A-I-M. Und bei Elisabeth Walser bedanke ich mich sehr herzlich für das spannende Gespräch.
Danke.